Ja, schön euch wiederzusehen, viele von euch. Es ist wie ein Nachhausekommen. Ich glaube, vor etwa einem Jahr war es so, da habe ich hier mal gepredigt und dann war natürlich die Pro-Christ-Zeit. Ich bin jetzt ja erstaunlich früh dran mit der Predigt, das stimmt echt. Finde ich aber gar nicht schlecht, da ist man ja noch ein bisschen frisch und wach. Bei uns soll das mal so gewesen sein, da gab es so ein langes Vorprogramm, dass dann irgendwann der Prediger auf die Kanzel gegangen ist und gesagt hat, so, ich komme zum Schlusswort. Das ist jetzt hier nicht so, finde ich ganz gut. Wer von euch glaubt, dass eine Begegnung mit Jesus ein Leben verändern kann? Doch viele, ne? Wer von euch hat das erlebt? Auch die meisten, ne? Den Predigtext, den ich mitgebracht habe, da geht es darum, dass die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit dem Auferstandenen wirklich ein Leben umkrempelt, ein Leben total verändert. Und das wird ganz praktisch und ganz drastisch ja deutlich in der Apostelgeschichte. Ihr habt schon so ein bisschen gesehen, worum es geht bei der Bekehrung des Paulus. Und darum soll es heute mal gehen in der Predigt. Der militante Pharisäer, der mit Eifer die Christen verfolgt hat, so heißt es. Und der dann durch eine Begegnung, also nicht mit dem Jesus, der so noch unterwegs war, sondern mit dem Auferstandenen, zum Weltenmissionar wird, also eine ganz radikale Lebensveränderung. Einer der ersten Gründer der Kirche, kann man sagen, vom Saulus zum Paulus, das ist uns ja bekannt, dieses Sprichwort, das diese Veränderung nochmal deutlich macht, obwohl er wohl zu Lebzeiten ja beide Namen trug. Also in Apostelgeschichte 13, Vers 9 lesen wir Saulus, der auch Paulus hieß. Also das war damals ganz üblich, als Jude mit römischer Staatsbürgerschaft beide Namen, also einen jüdischen, einen römischen zu tragen. Wir kennen auch Simon Petrus oder wir kennen Johannes Markus. Das ist also ganz üblich gewesen. Aber dass Paulus sich nun fortan, oder der Saulus sich jetzt Paulus nannte, hat natürlich auch einen Grund. Denn Paulus heißt lateinisch der Kleine. Saulus kommt natürlich von Saul, dem ersten König Israels. Saulus, ne, der die Christen verfolgt hat, wird nun zum kleinen Paulus. Und das Entscheidende, was ihn verändert, das sind eigentlich die zwei Grundeigenschaften Gottes, die er erfährt in seinem Leben oder in dieser Begegnung. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Und zwar die Grundeigenschaften Gottes sind ja Gnade und Barmherzigkeit. Das lesen wir ganz oft, diese beiden Worte, die zusammenkommen, Gnade und Barmherzigkeit, in den Psalmen lesen wir das. Manchmal denken wir das zusammen, aber das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Gnade begegnet Paulus, weil er eigentlich alles andere verdient hätte. Als Verfolger der Kinder Gottes hätte er alles andere verdient, als geadelt zu werden nachher. Ihm begegnet die Gnade Gottes, ihm begegnet aber auch Barmherzigkeit. Barmherzigkeit Gottes und auch Barmherzigkeit von Menschen. Das werden wir auch gleich noch sehen. Menschen, die ihn aufnehmen, Menschen, die ihn begleiten in seiner ersten Zeit als Christ. Ich möchte in drei Abschnitten diesen etwas längeren Abschnitt lesen, habe immer auch so Gedanken dazu. Der erste Gedanke, Jesus lässt uns nicht kalt. Jesus lässt uns nicht kalt. Und da habe ich den ersten kleinen Abschnitt dazu, es sind nur zwei Verse. Aus Apostelgeschichte 9, ab Vers 1. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten. Er drohte ihn an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Das ist erstmal die Ausgangsposition. Jesus lässt uns nicht kalt. Wie heißt es hier? Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten und drohte ihn an, sie hinrichten zu lassen. Also das ist auch eine Weise, wie einen das nicht kalt lassen kann mit diesem Jesus. Was geht da in dem Paulus vor oder warum regt er sich so auf? Bei Luther ist das noch ganz anders übersetzt. Der hat geschrieben, Paulus ging mit Schnauben und Drohen gegen die Christen vor. Mit Schnauben und Drohen, also da denkt man vielleicht so an einen Stier oder an irgendwie etwas Gewalttätiges. Warum? Was geht da in ihm vor? Man muss sich vorstellen, die Christen zu der damaligen Zeit, das war ja noch eine ganz überschaubare kleine Gruppe. Das waren nur ganz wenige. Und eigentlich ging überhaupt keine Gefahr von ihnen aus. Und auf der anderen Seite, diese kleine Schar von Christen, die hat Paulus ja auch nicht daran gehindert, seinen Glauben auszuleben. Im Gegenteil, die haben eigentlich nur ganz positiv eingeladen, in Jesus Christus den erwarteten und angekündigten Messias und Gott selber kennenzulernen. Und wenn wir das so lesen, wie Jesus seine Jünger aussendet, da ist nichts von Schnauben und Drohnen die Rede, sondern er sagt, wenn sie euch nicht aufnehmen, zieht einfach weiter, geht in ein anderes Haus, schüttelt euch den Staub von den Füßen. Also eigentlich ging keine Gefahr und auch keine Gewalt von den Christen aus. Warum diese extreme Haltung dem gegenüber? Und auch wenn wir uns die Botschaft angucken der Christen, das war eine Friedensbotschaft. Jesus wird ja auch der Friedefürst genannt. Der sagt, wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann halt auch die andere hin. Also alles andere als Gewalt oder Druck. Aber irgendwas muss Paulus ja so geschüttelt haben, dass er mit Schnauben und Drohen, wie es hier heißt, gegen die Christen vorging. Todesstrafe. Wir lesen, dass er bei der Steinigung des Stephanus dabei war. Todesstrafe für diese Friedensbewegung. Und dann muss man sich überlegen, Paulus war ein für die damalige Zeit sehr gebildeter Mann. Also er war unterrichtet bei einem der höchsten jüdischen Lehrer, bei Gamaliel, und dann aufgewachsen im schon recht aufgeklärten Römischen Reich. Warum sind ihm die Christen nicht gleichgültig? So diese kleine Schar. So nach der Weise, lasse doch, soll doch jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Und auf der anderen Seite, warum ist Paulus nicht vielleicht wie die Zeloten, die gab es ja auch, also diese jüdische Gruppe, die das Reich Gottes mit Gewalt durchsetzen wollte, warum ist er nicht wie die Zeloten auch gegen die Römer vorgegangen? Das waren viel mehr, die Bedrohung war viel größer, die wollten auch die Anbetung des Kaisers nach und nach durchsetzen. Warum diese kleine Gruppe von Christen, warum lässt ihn das nicht kalt? Vielleicht doch, weil es irgendwie das Innerste seines Glaubens angekratzt hat? Er, der sich, wie man so schön sagt, immer stets bemüht hat. Heute ist das ja kein Kompliment mehr, wenn man sagt, er hat sich stets bemüht. Wenn im Zeugnis steht, er hat sich stets bemüht, pünktlich zu sein, weiß man, dass er es nicht ganz geschafft hat. Aber von Paulus kann man wirklich sagen, der hat sich bemüht, alles richtig zu machen. Das hat seinen Glauben ausgemacht. Strengstens die Gebote einhalten, auch noch die Gebote, die man da rumgebaut hat, um nur das Innerste der Gebote nicht zu verletzen. Und das ist ja auch das Pharisäerhafte, er, der das als Weg zu Gott sieht, die Leiter quasi hochzuklettern, den kann es eigentlich nicht kalt lassen, wenn jetzt Leute daherkommen und sagen, alles geschenkt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, alles geschenkt. Das kann man ja auch in zwei Richtungen verstehen. Ne? Wenn man sagt, alles geschenkt, kann man sagen, alles vergeblich. Vielleicht ist sein Bemühen vergeblich, selber die Leiter hochzuklettern. Oder wenn wir sagen, alles geschenkt, dann stimmt das auch, dann ist das Gnade. Jesus hat uns alles geschenkt. Er ist selber die Leiter runtergekommen und macht deutlich, wir brauchen uns nicht mehr abmühen, wir brauchen nicht mehr zu opfern, auch nicht mehr uns selber aufzuopfern, sondern wir brauchen nur noch einzuschlagen in Gottes Hand, die er uns ausstreckt. Und das ist das komplette Gegenteil von dem, was Paulus geglaubt hat. Und deshalb kann ihn das auch irgendwie nicht kalt lassen. Und ich meine, dass das heute auch noch gilt, dass Jesus uns nicht kalt lässt, dass Jesus auch die Menschen um uns herum nicht kalt lässt. Es fordert uns immer irgendwie heraus, wenn wir Jesus begegnen, von Jesus hören, es fordert uns heraus, auch eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen ihn. C.S. Lewis hat das ja mal so ausgedrückt, entweder er ist tatsächlich Gottes Sohn oder der ist größenwahnsinnig. Und das ist so, es fordert uns heraus. Und wenn wir so mit manchen Menschen heute auch reden, so über den christlichen Glauben, auch so außenstehend, dann merken wir das auch schnell. Die wenigsten lässt das wirklich kalt. Manche fangen dann gleich an, darüber herzuziehen. Und dann graben sie alles Mögliche aus, von der Inquisition bis zum Kindesmissbrauch. Und mir hat mal jemand gesagt, als ich sagte, ich sei evangelischer Pastor, ach, ihr mit eurem Papst. das sagt auch etwas über das Bildungsniveau aus, aber da reden Menschen über eine Religion oder ziehen über sie her, die sie doch dann eigentlich kalt lassen könnte, theoretisch. Ich bin vor ein paar Wochen mal eine kurze Strecke mit dem Taxi gefahren. Das mache ich nicht oft, werde das wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder machen, weil es ja doch schweineteuer ist, auf Deutsch gesagt. Aber das war ganz interessant. In Frankfurt bin ich Taxi gefahren und da hat sich herausgestellt, der Taxifahrer war Äthiopier. Da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie erinnert mich das an was. Also irgendwie ist doch mal ein Jünger auch mit einem Äthiopier da. Naja, auf jeden Fall sind wir in der Tat ganz schnell über den Glauben ins Gespräch gekommen. Also er sagte mir dann auch, dass er Christ sei, orthodoxer Christ. Und ich fand das super interessant, ne, da in Frankfurt. Und habe ich ihn gefragt, wie ist das denn, habt ihr eine Gemeinde? Und er sagte ja, und er hat seine Kinder gerade taufen lassen, dort in der äthiopischen Gemeinde. Und ich fand das ganz spannend. Wir haben uns die ganze Zeit darüber unterhalten. Ich habe ihn von meiner Arbeit, von meiner Gemeinde erzählt. Und dann bin ich ausgestiegen. Vielleicht war das auch ein Trick. Naja, nee, ich glaube es nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr lange geredet. Aber als ich dann nachher, als wir uns verabschiedeten, da sagte er zu mir, ich sei der erste Deutsche gewesen, der in seiner ganzen Laufbahn als Taxifahrer sich mit ihm über Religion unterhalten hat. Und dann fand ich das doch echt irgendwie erschreckend. Er hat gesagt, viele, wenn er damit anfing, haben drüber hergezogen. Oder haben gesagt, lass mich doch damit in Ruhe. Also es lässt einen eigentlich nicht kalt. Menschen beschäftigen sich damit. Ablehnung ist auch eine Beschäftigung. Und ich denke, dass das wahr ist, wenn manche Menschen sagen, niemand muss sich so viel mit Gott beschäftigen wie die Atheisten, die ständig widerlegen müssen, dass es Gott gibt. Das ist ja auch anstrengend. Und ich denke mal manchmal, wofür diese Anstrengung, wenn ich doch glaube, dass es das gar nicht gibt? Warum bemühen die sich so sehr, das zu widerlegen? Es gab ja nach dem 11. September 2001 so eine kleine Flut auch von Büchern. Ich denke da an Richard Dawkins, der Gotteswahn, natürlich aus auf einem bestimmten Hintergrund auch irgendwie geschrieben worden sind. Kann man auch verstehen, ne? Aber warum beschäftigen sich die Menschen mit etwas, von dem sie glauben, dass es das gar nicht gibt, nur um das irgendwie zu widerlegen? Für mich ist das wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpft. Aber hier merken wir bei Saulus und auch bei den Menschen heute, es lässt die Menschen nicht kalt. Es fordert Menschen heraus, es fordert uns heraus, damit sich auseinanderzusetzen. Entweder stimmt das, was Jesus gesagt hat, was er gelebt hat, oder Milliarden von Menschen gehen in die Irre und haben eine unbegründete Hoffnung und mit dem Tod ist alles aus und dann ist ja auch im Grunde egal, wie ich lebe. Es ist den Menschen nicht egal. Es lässt sie nicht kalt. Und das Schöne ist, wer sich diesem Jesus stellt, so wie Paulus gleich, also er hat ja eigentlich keine andere Wahl, wir lesen gleich ein Stück weiter, wer diesem Jesus begegnet, dem Auferstandenen, den lässt es auch nicht alt. Das ist mein zweiter Gedanke. Jesus lässt uns nicht alt. Und ich lese mal weiter. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Jesus lässt uns nicht alt. Den Paulus, den hat es erstmal umgehauen. Ich meine, das ist ja noch nicht das Happy End. Also wenn das da aufhören würde, wäre das natürlich traurig, ne? Also 3 Tage war er blind und konnte weder essen noch trinken. Also wenn das eine Begegnung mit Jesus auslöst alleine, dann brauchen wir das ja auch nicht unbedingt. Aber bis hierher, dieses Ereignis, diese einmalige Begegnung mit dem Auferstandenen, dieser kurze Moment, das ist der Moment, der Paulus sein ganzes Leben lang begleitet und motiviert hat. Das muss man sich mal überlegen. Er wurde ja zum Weltenmissionar. In der Apostelgeschichte wird dieses Ereignis 3-mal erzählt. Einmal hier dieses Ereignis selber. Und dann lesen wir noch 2-mal, dass Paulus sich mit diesem Ereignis rechtfertigt. Also er erzählt es selber noch zweimal in der Apostelgeschichte, als er vom Hohen Rat, also vom hohen jüdischen Gremium dort sich verantworten muss. Und das finde ich ganz spannend. Ne? Paulus fängt nicht an mit der neuen Lehre, was er von Jesus da gehört hat, ne? Fängt nicht an, sie theologisch zu überzeugen, sondern er begründet seinen Auftrag und seine Mission eigentlich mit einem Erlebnis. Mit dem, dass er dem Auferstandenen tatsächlich begegnet ist. Dass er zu ihm geredet hat, dass er sein Leben verändert hat. Und ich denke, das ist auch das, was heute Menschen überzeugt. Das sind nicht unbedingt die großen theologischen Argumente, sondern wenn wir erzählen, was Jesus uns im Leben bedeutet, dann ist das das, was Menschen auch überzeugen kann. Zweimal noch in der Apostelgeschichte und fünfmal in den Briefen lesen wir von diesem sogenannten Damaskus-Erlebnis. Und an einer Stelle muss ich euch enttäuschen, leider ohne Pferd. Manche überlegen jetzt, wieso sagt er das, ohne Pferd. Es gibt in der Kunst so diese Darstellung, dass Paulus vom Pferd fällt. Ist ja vielleicht auch wahrscheinlich, aber das lesen wir in der Bibel leider überhaupt nicht. Ich finde die Darstellung trotzdem schön. Ich habe neulich nochmal so eine Skulptur gesehen, eine Bronze, wo die so ganz tolle Bewegung hat, so das Pferd so richtig sich aufbäumt und Paulus da hinten runterfällt. Vielleicht war er mit dem Pferd unterwegs, ist wahrscheinlich, weil das ein bisschen schneller ging für seine Mission. Aber wir lesen das nur nirgends. Aber dieser kurze Moment, der hat ihn verändert. Der hat sein Leben umgekrempelt. Jesus hat sich ihm in den Weg gestellt. Also Paulus hat sich ja nicht ausgestreckt, unbedingt Jesus kennenzulernen, sondern das war ja eigentlich eher das Gegenteil. Es war ein Feind. Aber es war hier andersrum. Jesus hat sich ihm in den Weg gestellt. Und ich bin überzeugt, dass das heute auch noch genauso geschieht. Dass Jesus sich Menschen in den Weg stellt. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Manchmal vielleicht auch durch so ein großes Ereignis, manchmal durch scheinbare Zufälle, manchmal vielleicht auch durch eine Sackgasse, in die man fährt, das gibt es auch, dass man dann zum Nachdenken kommt im Leben, wenn es irgendwie nicht weitergeht. Und es ist ja so, wenn man in eine Sackgasse fährt und falsch ist, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder maximal drei. Also entweder ich fahre vor die Wand oder ich kehre um. Die dritte Möglichkeit wäre, da stehen zu bleiben. Das ist aber auch nicht unbedingt hilfreich. Und so gilt es aber auch, denke ich, für uns im Leben. Jesus lädt uns immer wieder ein, umzukehren. Und so begegnet uns auch der Auferstandene heute immer wieder. Eine seiner Hauptaussagen von Jesus ist, wir können umkehren in die liebenden Arme des Vaters, so wie der verlorene Sohn. Und vielleicht ist jemand hier, der auch mal gerade denkt, Mensch, mein Leben ist irgendwie gerade so irgendwie in der Sackgasse, irgendwie geht es nicht weiter. Jesus lädt ein, mit ihm umzukehren. Wir dürfen kommen, wir dürfen immer wieder kommen. Es muss nicht beim Alten bleiben. Jesus lässt uns nicht alt. Es kann neu werden. Und so ist das bei Paulus auch gewesen. Er ist ja sozusagen regelrecht auseinandergenommen worden und wieder zusammengesetzt worden. So macht Gott das auch manchmal, aber es muss nicht so sein. 3 Tage blind war Saulus hier, auch wie so eine Sackgasse. Und dann kommen gleich Menschen, die ihm helfen, von Gott beauftragt. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend an diesem Abschnitt. Und ich lese den letzten, etwas längeren Abschnitt. Jesus lässt uns nicht allein. Jesus lässt uns nicht allein. In Damaskus wohnte ein Jünger Jesu, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zu der geraden Straße in das Haus des Judas und frag dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade. Und er hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus seine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der Hohepriester hat, auch hier alle gefangen zu nehmen, die an dich glauben. Doch der Herr sprach zu Hananias, gehe nur. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern dieser Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wieder sehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hier wird deutlich, Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist keine Privatsache. Jesus lässt uns nicht allein. Das wird gleich an mehreren Dingen deutlich. Da sind hier schon Menschen um Paulus herum. Die kleine Gemeinde in Damaskus. Und da ist ein Judas, der den Paulus aufnimmt. Da ist ein Hananias, der von Gott schon vorbereitet wurde. Ein Mensch, der Jesus schon kennt. Da sind Menschen, die Jesus schon kennen. Und das wird ganz interessant. Das wird deutlich an den beiden Antworten, wie unterschiedlich Hananias und wie unterschiedlich Paulus auf die Stimme Jesu reagieren. Wisst ihr noch, wie Paulus reagiert, als er die Stimme von Jesus hörte? Er fragte, wer bist du? Hananias dagegen, als er die Stimme hört, was sagt er? Hier bin ich. Da sind schon Menschen, die Jesus kennen. Der Hananias, der mit ihm unterwegs ist, der ja mit ihm richtig verhandelt, hier im Gespräch ist. Und diese Gruppe, diese Gemeinde in Damaskus, bei der er auch erstmal blieb. Jesus lässt uns nicht allein. Christsein ist immer auch Leben in der Gemeinde. So ein Satellitenchristsein ist schwierig. Ich erlebe das schon manchmal, ne, dass ich so, wenn ich in verschiedenen Orten bin, überall auch manchmal die gleichen Leute auftauchen. Jetzt niemandem zu nahe treten, die die Predigt schon mal gehört haben, die gehören zu uns irgendwo auch. Hier sind ein paar, die schon mal im Gottesdienst waren. Nee, aber das gibt es ja auch, dass Menschen irgendwie nirgends Heimat finden, weil es irgendwie nie passt. Und dann liegt das meistens daran, wenn ich dann da bin, dann passt es schon nicht. So, wenn ich mich dann auf den Weg mache. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Paulus jetzt hier wirklich blieb. Also hier ist die Rede davon, dass er 3 Tage blind war und dann ging das ja alles ganz plötzlich. Dann kommt noch einer ungefragt daher, der schon von Gott vorbereitet wurde und ihm in Gottes Auftrag die Hände auflegt. Ich glaube nicht, dass Paulus sich das gewünscht hat, aber so hat es Gott vorbereitet. Und der arme Paulus, der kann sich gar nicht wehren. Dann heißt es hier, plopp, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Das Sprichwort kennen wir ja auch. Also es ist interessant, wie viele Sprichworte aus der Bibel kommen. Er konnte sehen. Und ich glaube, dass hier nicht unbedingt nur das rein optische Sehen gemeint ist, sondern dass er vielleicht, hier heißt es, den Heiligen Geist bekommt, dass er jetzt wirklich Jesus erkennt, Jesus sieht. Vielleicht nach der Weise, wie es vom kleinen Prinzen heißt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also ich glaube, hier ist nicht nur das Optische gemeint, sondern er kommt hier wirklich zur Erkenntnis. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, von dem es ja heißt, der uns in alle Wahrheit führen wird, der uns leiten wird, der uns an alles erinnern wird, was Jesus sagen wird, der uns trösten wird. Es gibt ganz viele Eigenschaften vom Heiligen Geist. Und als Zeichen dieses wirklichen Erkennens lässt Paulus sich taufen, gleich hier in der Gemeinde. Glaube ist keine Privatsache, sondern Glaube gehört in die Öffentlichkeit. Und das wird hier an vielen Stellen deutlich. Zum einen, da sind schon Menschen um ihn herum, die Gottes Stimme kennen. Dann lässt er sich öffentlich taufen im Namen Jesu und in die Gemeinde hinein. Und dann im letzten Vers heißt es, gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Glaube ist keine Privatsache. Jesus lässt uns nicht kalt. Und Jesus lässt uns nicht alt. Er lässt uns auch nicht in unserer Blindheit. Und er lässt uns nicht allein. Er bietet uns an, dass wir uns auch mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen im Glauben an Jesus Christus. Und ich denke, wenn wir jetzt so in unsere Tage gucken in dieser Zeit, wird noch eins deutlich hier an dieser ganzen Geschichte. Nämlich, es ist nicht der Fanatismus, der der Welt das Heil bringt. Es ist nicht der politische, auch nicht der religiöse Fanatismus, der den Menschen Erlösung bringt, sondern das sind Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind und die sich von ihm verändern lassen. Amen.